Ja, liebe Ruhrbarone-Leser, liebe Ruhrbarone-Hörer, sollten wir das auch noch Audio versenden. Wir schauen einfach mal. Bei mir ist Wolfgang Wendland. Ich bin in der sogenannten Kita, dem geheimen Hauptquartier der Ruhrbarone, des Ruhrbarone-Kollektivs. Wir haben uns hier getroffen, um ein Interview zu führen mit dem vielleicht nächsten Bürgermeister von Bochum, Wolfgang Wendland. Wolfgang, die meisten da draußen werden dich kennen, die wenigsten nicht, aber für die wenigen, wer bist du?
Ja, ich bin Wolfgang Wendland.
Und woher kann man dich kennen? Du kommst ja nicht aus dem Nichts, du hast ja eine Geschichte.
Wahrscheinlich kommt das daher, weil ich in den 70er Jahren Helfer bei der evangelischen Jugend war.
Die Fotos sind bekannt. Es soll aber auch noch einen Männerchor geben, in dem du mitsingst.
Na, es ist kein Chor, es ist mehr eine Combo. Es sind vier lustige Musikanten, die unterschiedliche musikalischen Stile beherrschen und in diesen Stilen eben auch lustige Lieder fabrizieren.
Und diese lustigen Lieder tragen dann so Titel wie Blumenkohl am Pillemann,
Auch.
auch
Es
das
sind aber
politische
auch
Lied,
das
auch.
politische Lied auch oder das Leben ist ein Handschuh, der gar nicht existiert oder Anarchie und Alkohol. Es ist halt eine sehr breite Palette. Manchmal covern wir auch Gilbert Bicot, Georg Kreisler.
Nervt dich das, wenn diese Kassierersache in diesem politischen Kontext immer gezogen wird jetzt?
Nein, es ist Fluch und Segen zugleich. Wenn ich die Band nicht hätte, haben wir den Namen der Band schon gesagt?
Die Kassierer.
Wenn ich also die Band, die Kassierer nicht hätte, würde mich ja niemand kennen. Gleichzeitig bin ich aber durch meine Aktivitäten innerhalb dieser Band, wie singen, nackt auf der Bühne herumtanzen und auch im Fernsehen singen und nackt auf der Bühne herumtanzen, durch diese Aktivitäten bin ich auf eine gewisse Rolle festgelegt, die ich aber von meinem Selbstbild natürlich nicht habe. Aber viele sind halt dann doch überrascht, dass ich jetzt Oberbürgermeister werden will. Das sind aber die gleichen, die überrascht sind, die dann auch, wenn ich sage, die mir ein Bier anbieten, dann sage ich nicht, nee, ich möchte jetzt nichts trinken, weil ich bin mit dem Auto da. Und dann sage ich, was, du hast einen Führerschein? Also man wird schon auf diese Bühnenrolle sehr festgelegt.
Und wie ist denn die Entscheidung gefallen? Also ich weiß, du bist schon länger auch politisch aktiv, aber wie ist denn die Entscheidung gefallen, jetzt bei einer Oberbürgermeisterwahl tatsächlich anzutreten und nicht nur lokal in Wattenscheid?
Ich hatte halt vor mehr als über, also als anderthalb Jahren gehört, dass der nächste Oberbürgermeister Thomas Eiskirch wird, weil man geht eigentlich in Bochum davon aus, wenn jemand von der SPD aufgestellt wird, dann wird er es auch. Und es gibt halt auch Gerüchte, wer aufgestellt werden wird, weil auch diese Wahlen bei der SPD wahrscheinlich auch nur eine Formsache sind. Und da hatte ich halt lange Zeit immer gewitzelt, wenn der Oberbürgermeister, bevor der Oberbürgermeister wird, werde ich es und dann trete ich an. Und das hatte ich halt vielen erzählt. Und als dann in den entsprechenden Gremien oder als dann sich das Gerücht verdichtete, dass Thomas Eiskirch, wurde ich halt von Freunden genötigt, das jetzt in die Tat umzusetzen.
Jetzt sagtest du ja schon, du machst ja damit auch Wahlkampf, wer von der SPD aufgestellt wird, der wird eigentlich auch gewählt. Ne? Dieses berühmte Bild von dem rot angestrichenen Besen, den man wählen könnte. Mit welcher Erwartungshaltung geht man denn dann als freier Kandidat neben? Ich habe hier gerade nochmal unser Ruhrbarone-Elefantenrundenplakat mir rausgewühlt. Du bist ja einer von sechs Kandidaten. Mit welcher Erwartungshaltung geht man denn dann eigentlich an so eine Wahl?
Also ich bin eigentlich, als ich angetreten bin, war eigentlich, glaube ich, nur der SPD-Kandidat klarer geworden und die anderen waren eigentlich noch nicht so aufgestellt. Und da gab es immer nur so Gerüchte, Aussagen, er will, also ich glaube, Günter Greising von der Sozialen Liste, da hieß es, der wolle, aber er habe sich noch nicht aufgestellt. Also das war alles noch nicht so klar. Und ich bin halt mit der Erwartungshaltung daran gegangen, dass ich einen Wahlkampf gegen den SPD-Kandidaten führe. Ich meine, es wäre ja nichts einzuwenden oder weniger einzuwenden, wenn diese 70 Jahre, die die SPD fast in Bochum ja fast alleinherrschende Partei ist. Also man merkt es nicht. Also ich glaube, seit 99 sitzen die Grünen zwar mit im Boot, aber das merkt man nicht. Also da hat sich nichts verändert. Ne? Und ja, ich wollte halt gegen diesen SPD-Kandidaten antreten. Habe ich jetzt die Frage vergessen?
Und mit welcher Erwartungshaltung? Also du trittst ja jetzt gegen ihn an, aber wie schätzt du deine Chancen ein in dem Kontext?
Im Anfang bin ich einfach nur angetreten und jetzt, also wo dann die ganzen Unterschriften, die ich brauchte, das waren 420, davon habe ich 470 innerhalb kürzester Zeit bekommen. Also mich sprechen Leute auf der Straße an, so mit der Art, seit Schröder kann man die SPD nicht mehr wählen. Mhm. Und ich denke, dass ich schon eine sehr realistische Chance habe. Und ja, das macht Spaß.
Wo würdest du dich so politisch verorten? Also du stellst dich ja gerade so ein bisschen als Alternative zu dem sozialdemokratischen Kandidaten da. Jetzt haben wir einen Kandidaten der CDU, der Grünen, der Linken, der Freien Bürger. Wo steht Wolfgang Wendland im klassischen Parteienspektrum? Oder
also ich habe Bezirk Wattenscheid war ich 5 Jahre lang Bezirksvertreter für die Linke. Also im Prinzip würde ich mich schon links ansiedeln, wenn links bedeutet, dass es eine politische Richtung ist, die auf die Verbesserung des menschlichen Daseins gerichtet ist, eine fortschrittliche Position. Aber ich meine, Kommunalpolitik ist ja im Wesentlichen sachorientiert. Mhm. Und das Wesentliche ist, und das ist sicherlich auch das, warum meine Politik garantiert linksorientiert ist, dass es eben sozial gerecht zugehen muss. Dass man nicht die... und vor allem auch demokratisch und transparent.
Das sagen ja alle, ne? Also ich habe noch nie einen Kandidaten aus dem demokratischen Spektrum erlebt, der irgendwie gesagt hat, ach komm hier, Scheiß auf Gerechtigkeit und Demokratie, Hauptsache ich werde Bürgermeister.
Ich finde, Sozialdemokratie ist schon was anderes als Demokratie. Das ist ähnlich von der Sprache her, dass ein Hacksteg ist ja auch was anderes als ein Steg.
Ja, das ist korrekt. Und Christdemokratie?
Das ist eigentlich Anarchie, weil die ersten christlichen Kommunen so zu Zeiten Jesus, das waren ja mehr so anarchistische.
Okay. Da muss ich mal gerade eben verarbeiten. Kommen wir mal zu Sachfragen. Was braucht Bochum denn?
Also das Haupt... Also Problem, was ich eigentlich seit vielen Jahren sehe oder so lange sehe, ungefähr seit Mitte der 90er, wo ich mich mit der Kommunalpolitik beschäftige, ist, dass man nicht weiß, wie diese politischen Entscheidungen hier zustande kommen. Mhm. Also so eine Idee, sagen wir mal, ein Konzert auszubauen, die ist dann irgendwie da und da stiftet jemand, aber es scheinen viele politische Entscheidungen, scheinen in Hinterzimmern irgendwelcher SPD-Ortsvereine vorbereitet zu werden und man arbeitet nur daran, wie man das durchsetzen kann. Ne? Also im Prinzip ist die gesamte, die einzelnen Bezirksparlamente oder der Rat oder der Bürgermeister, die wirken auf den Außenstehenden ja so wie eine Institution, die das umsetzt, aber wo diese Entscheidungen getroffen werden, das ist eigentlich immer fraglich. Also das fing schon, an Mitte der 90er war das so, da habe ich bei so einer Initiative mitgemacht, die eben vermeiden wollte, dass im Bereich der Kultur gespart wird. Und dann hat man mit dem Kulturausschussvorsitzenden von der SPD geredet, dem damaligen, und der sagte, ja, ach, der Oberbürgermeister, der hat ja noch keine Ahnung von Verwaltung und irgendwie ist uns der so passiert. Und also jeder hatte irgendwas zu sagen, aber ich habe eigentlich in der ganzen Zeit nie rausgekriegt, ich meine, ich habe ja mal irgendwann Politik studiert und da war das dann so, ja, wie ist es wirklich? Schauen wir doch mal ins Gesetz. Mhm. Und da wäre man nicht mit weitergekommen, ins Gesetz zu schauen. Also irgendwie diese ganzen Gespräche, das wirkte so...
Es gibt Parallelstrukturen.
Als wenn es irgendeine Parallelstruktur gibt, was ja auch nicht verwundert, weil eben hier immer SPD gewählt wird.
Wie erklärst du dir das? Ich meine, man könnte ja sagen, das zeigt ja, dass die Menschen hier echt zufrieden sind mit der SPD. Ist doch supi. Meckerst du denn jetzt hier rum?
Also ich denke, die wählen... Also einmal kann man sagen, dass das... auch bei Kommunalwahlen, das sehr viel vom Bundestrend abhängt. Mhm. Also viele Leute beschäftigen sich nicht mit dem kommunalpolitischen Zusammenhang und sagen mal, Kommunalpolitik ist ja nicht sexy und die ist irgendwie so spannend wie der Beruf des Schwachstromelektrikers. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Schwachstromelektriker, die nur so Klingeln verlegen?
Wahrscheinlich schon.
Naja, auf jeden Fall, es ist nicht besonders spannend und deswegen beschäftigt sich niemand damit und es beschäftigt sich eigentlich nur jemand mit Kommunalpolitik oder viele beschäftigen sich nur mit Kommunalpolitik, wenn sie unmittelbar vor der Haustür stattfinden, also die Straße aufgerissen wird, aber da erscheint das auch immer wie so ein, die Stadt macht das, also es wird nicht, es wird auch ein bisschen vermieden zu kommunizieren, wie das funktioniert. Also ich denke, in kleineren Gemeinden, in irgendwelchen bayerischen Dörfern, da weiß man mehr über seine Bürgermeister oder wie da das funktioniert. Aber hier ist das nicht so, was auch ein bisschen daran liegt, weil das ganze System ist auch ein bisschen antiquiert. Wenn man sich vorstellt, an der untersten Ebene, da wo man vielleicht noch einen Überblick hat, auf dieser Bezirksebene, da sind wiederum nur Listenwahlen zugelassen. Das heißt, man muss da, kann man nicht als Einzelner kandidieren.
Ah, okay.
Ne? Da kann man nur Parteien wählen. Bei den Ratsmitgliedern ist es ja so, dass es auch bei den Direktkandidaten, da gibt es dann sehr klein zugeschnittene Wahlbezirke. Mhm. Und da werden auch immer Leute, die sieht man einmal auf dem Plakat, also jetzt heutzutage sieht man es einmal auf dem Plakat, weil ja es mittlerweile billiger geworden ist, auch Wahlplakate in kleinen Auflagen zu drucken. Früher stand da immer nur, wählen Sie Ihren Kandidaten, haben vielleicht so ein DIN A4-Zettel draufgeklebt, wie der heißt. Aber die lernt man auch, seinen unmittelbaren Direktkandidaten, den lernt man ja auch vor Ort nur kennen, wenn man wirklich auch sich mit Kommunalpolitik beschäftigt oder im Rat sitzt oder wer geht da schon hin.
Hast du denn jetzt klassischen Straßenwahlkampf? Also gehst du jetzt tatsächlich vor Ort?
Es ist ein bisschen schwierig alles. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt eine größere Partei hinter mir steht und es gibt vieles zu organisieren. Mhm. Nur ich meine jetzt zum Beispiel, um das nochmal mit diesen Ratsmitgliedern, mittlerweile ist ja durch das Internet auch vieles ein bisschen näher zusammengerückt und es wäre ja schön, wenn man so die Direktkandidaten für einen Rat, sagen wir mal, aus einem Pool von politisch engagierten Leuten der Gesamtstadt wählen könnte. Wenn ich jetzt der Meinung wäre, also diese Direktkandidaten, die auf so einen winzigen Wahlbezirk sich nur beziehen, machen das heutzutage sehr schwierig.
Aber was du ja kritisierst, sind ja ganz viele grundlegende Mechanismen. Ne? Glaubst du, dass das den normalen Wähler in Bochum tatsächlich bewegt? Das sind ja so die großen Fragen eigentlich.
Ich denke, dass es jetzt allmählich auffällt. Also es ist ja so, dass man, gut, man kann sich auch daran gewöhnen, wenn 20 Jahre lang oder 25 Jahre lang gesagt wird, wir müssen sparen. Aber dass es jetzt wirklich mal ernst wird und es ist ja auch bestimmt schon seit 10 Jahren so, dass das, sagen wir mal, in Schulen gesagt wird, ja, Klassenraum sieht scheiße aus, aber wenn wir jetzt mit den Eltern zusammenlegen, dann können wir ja anstreichen. Und ich denke, dass mittlerweile doch die Leute sehen, dass es an allen möglichen Ecken und Enden fehlt. Und ich denke, politische Veränderungen fallen zumindest einfacher oder leichter, wenn es wirtschaftliche Probleme auch gibt. Ne? Solange alle Leute satt sind.
Das heißt aber, ich höre raus, eine der Fragen, die uns gestellt wurden für dieses Interview, war, warum, nachdem die FDP 2002 mit einem Klamauk-Wahlkampf gescheitert ist, warum du wieder einen Klamauk-Wahlkampf machst. Ich höre gerade sehr wenig Klamauk bei dir raus.
2002.
Also die FDP hat da ja dieses Spaßpartei-Ding gemacht. Ich höre aber bei dir eher raus, dass du das ernsthaft machst und die Zuordnung, Klamauk etc. kommt von Dritten.
Ja, aber es ist, sagen wir mal, es ist sehr schwierig, wenn du außerhalb des bestehenden Parteisystems sagst, ich möchte Oberbürgermeister werden, dann ist man so schon leicht in der Falle zu sagen, das ist jetzt nur Spaß, der will nur einen Achtungserfolg. Also die Gefahr besteht schon, das habe ich mir auch lange überlegt, bin aber eigentlich auch so, wie es bisher läuft, doch der Meinung, dass man da überzeugen kann.
Welche Rückmeldung kriegst du so von den Bürgerinnen und Bürgern in Bochum, wenn die dich treffen bei Infoständen, bei Veranstaltungen? Was kriegst du dann so an Rückmeldung?
Ja, also zum Beispiel irgendwie, letztlich hatte ich hier eine große Firma, die Firma G-Data besucht, und der Mensch aus dem Management sagte dann, ihr Programm kann ich so unterschreiben, das ist alles. Aber es gibt eben genauso gut Leute, die, sagen wir mal, finanziell wesentlich schlechter gestellt sind, oder auf der anderen Seite, die das genauso sehen. Und, sagen wir mal, unabhängig jetzt davon, ob es Leute sind, die ich kenne, oder auch Leute, die mich wirklich so auf der Straße zufällig ansprechen, habe ich den Eindruck, dass es bei vielen eben überhaupt nicht als Klamauk ankommt, sondern dass es schon die Probleme gesehen werden. Ne? Und das ist so einfach auch, ich glaube, die Leute sind es jetzt leid.
Andererseits habe ich dann das KIZ-Video gesehen. KIZ, für diejenigen, die sie nicht kennen, eine Sprechgesang-Kombo, die eigentlich diesen ganzen Gangster-Rap in Deutsch auf die Schippe nimmt. Und die haben in ihrer Art und Weise sich für dich ausgesprochen. Das war ja schon eher Klamauk.
Sagen wir mal, es war jetzt nicht unbedingt argumentativ, der Beitrag von denen. Aber sagen wir mal so als Hinweis, insbesondere an ein jüngeres Wählerklientel, dass es mich überhaupt gibt, war das schon gelungen, fand ich. Und es ist natürlich so, dass das Wahlkampf funktioniert ja nie nur mit Programmen oder so, sondern die Kandidaten müssen sich ordentlich anziehen, müssen schöne Fotos von sich machen, und es funktioniert ja auch auf einer, sagen wir mal, irrationalen Ebene.
Wir haben ja in Reykjavik einen Comedian, der jetzt Bürgermeister geworden, also nicht jetzt, sondern vor 2 Jahren ist der Bürgermeister geworden, der am Anfang auch sehr so als Klamauk belächelt wurde. Ist es so, oder hast du das Gefühl, dass auch in Deutschland dem Berufspolitiker, so es eben gibt, einfach auch nicht mehr so viel geglaubt wird und man da vielleicht einfach auch mal sagt, also ich weiß ja nicht, ob der Wendland das jetzt alles hinkriegt, aber ich weiß eins, die Berufspolitiker haben es nicht hingekriegt. Ist das so der Trend?
Ja, einmal ist das der Trend, und zum anderen ist ja der Berufspolitiker in dieser Situation in Bochum auch vollkommen überfordert, weil wenn jetzt der Herr Eiskirch von der SPD, der ist jetzt momentan im Landtag beschäftigt, als Abgeordneter, also er sitzt im Landtag als Abgeordneter, und das Hauptfinanzproblem der Stadt besteht ja darin, dass das Land Nordrhein-Westfalen der Stadt Aufgaben aufbürdet, dies aber nicht bezahlt, nicht ausreichend. Das macht, und das steht sogar im Haushaltsbericht, macht das 90 Millionen im Jahr aus.
Ja, aber ich habe gelernt, Subsidiaritätsprinzip, wer die Kosten verursacht, der muss sie tragen.
Ja, aber müsste ja eigentlich so sein. Aber ich meine, Herr Eiskirch hätte sich ja schon in 10 Jahre lang dafür als Bochumer Landtagsabgeordneter einsetzen können, dass diese Konnexität wirklich stattfindet. Aber da habe ich noch nie irgendwie eine Aussage in die Richtung gehört. Im Gegenteil. Also es ist so, dass das er da gar nicht das Problem sieht. Ne?
Also ich erlebe die Leute im Landtag und im Bundestag eigentlich eher Ihrer Liste, Ihrer Partei, Ihrer Fraktion verbunden als dem Wahlkreis, aus dem Sie kommen. Willst du das teilen?
Ja, ja, genau, das ist ja das Problem. Und ich bin, wenn ich diesen Posten als Oberbürgermeister habe, ja keiner Partei verpflichtet. Und es geht ja gerade darum, die Probleme genau zu benennen. Nur dann kann man sie lösen. Und wichtig ist zum Beispiel, genauestens zu dokumentieren, nachzurechnen, wo fehlt welches Geld. Weil dieser immer wieder auflebende, auch, also ich höre das seit mindestens 5 Jahren, seitdem ich für die Linke meinen Bezirk, also als Parteiloser für die Linke im Bezirk in Wattenscheid eben gesessen habe. Mangelndes Konnexität, wenn man das einfach nur so sagt, oder so eine vage Summe, irgendwie 50 bis 90 Millionen, sondern man muss wirklich klar benennen, welche Bereiche das sind. Und es wirklich ganz genau ausrechnen, um diese Forderung zu stellen. Also ans Land bezahlt das. Das ist ein sehr entscheidender Punkt. Und ich glaube, dass die SPD kein Interesse daran hat, weil sie ja auch im Landtag sitzt. Wohingegen mir das ja völlig egal sein kann, weil ich will nicht länger als 5 Jahre Oberbürgermeister sein. Ich will nur diese Sachen mal geklärt haben, um dann auch entsprechend politischen Druck aufzubauen, diese Probleme zu lösen.
Aber dann mal Butter bei die Fische. Was sind denn die Bereiche, wo das Land lacken sollte und nicht lackt?
Das sind zum Beispiel diese ganze Unter-3-Betreuung. Jetzt aktuell auch diese unsägliche Diskussion über Kosten, die Flüchtlinge verursachen. Ich meine, dass es überhaupt zu dieser Diskussion kommt, ist unnötig. Ich meine, der Kämmerer der Stadt Bochum, der muss ja berufsbedingt dem Berat mitteilen, mir fehlen jetzt 7 Millionen. Aber wenn das Land rechtzeitig gezahlt hätte, wäre diese Mitteilung nicht notwendig, dann fehlt nicht. Und zum Beispiel in diesem Bereich ist das Land eindeutig zuständig.
Würdest du so weit gehen zu sagen, da verletzt der Kämmerer oder da verletzt irgendjemand vor Ort seine Pflichten? Oder würdest du sagen, das sind Strukturen, die sich ungut entwickelt haben?
Nein, also die verletzen nicht ihre Pflichten, sondern es sind Strukturen, ja. Es ist nur so, dass das, sagen wir, wenn ich jetzt so vage sage, mir fehlt das Geld vom Land, dann ist die Pflicht ja quasi erfüllt. Aber daraus kann man nicht so eine klare politische Forderung ableiten, als wenn man genauestens ausrechnet, wie viel da fehlt, welche Aufgaben das sind.
Aber stellen wir uns mal vor, du wärst jetzt Bürgermeister und du sagst, mir fehlen hier, liebes Land, 7 Millionen für die Flüchtlingsarbeit, dann würde wahrscheinlich das Land sagen, aha, und weitermachen wie bisher.
Also ich würde erstmal nicht bei der Flüchtlingsarbeit anfangen, weil ich die öffentliche Diskussion darüber, ob da Geld notwendig ist, eigentlich blöd finde. Und ich finde es auch blöd, eben, dass das Land, also zum Beispiel Baden-Württemberg, die zahlen pro Flüchtling an die Städte ungefähr 1.000 Euro im Monat. In Nordrhein-Westfalen sind das diffuse Pauschalen, wo dann was fehlt. Und dass es überhaupt zu einer Diskussion um Geld in Zusammenhang mit den Flüchtlingen kommt, finde ich ziemlich daneben. Ne? Das wird aber eigentlich in Nordrhein-Westfalen vom Land verursacht.
Gut, aber ein anderer Bereich. Also meine Frage im Kern ist ja...
Man kann jetzt zum Beispiel U3-Betreuung...
Genau, U3-Betreuung ist ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt hat, weil wir ein U3-Kind haben. Kann denn da ein Bürgermeister einer Stadt mehr machen als etwas sagen? Also würde sich dann wirklich was bewegen können? Oder ist das eigentlich eher so ein Leuchtturm, da hat mal einer was gesagt und jetzt steht zumindest im Protokoll?
Die Frage ist, ob man das einklagen kann. Ich würde mal vermuten, dass man notfalls auch klagen kann.
Über den Landesrechnungshof dann wahrscheinlich.
Gut, das sind dann Verfassungsgrundsätze berührt. Aber ich meine, gut, die Stadt kann es nicht, weil sie hat ja nicht mal einen Rechtssetzernenten momentan.
Wieso?
Keinen wirklichen.
Weil?
Die Frau Jäger ist irgendwie nach Dortmund gegangen.
Okay.
Nie ein neuer bestellt worden. Der soll erst bestellt werden, wenn, wenn ich Oberbürgermeister bin.
Ein Oberbürgermeister ist immer nur so gut wie die Verwaltung, die er unter sich hat, sagt man.
Ja, aber ich würde jetzt nicht unter sagen, weil ich denke, man muss mit der Verwaltung zusammenarbeiten. Das sind auch, man muss auch den Begriff der Verwaltung hat auch, glaube ich, zwei Bedeutung. Es gibt einmal die Verwaltung, wie sie einem in Verwaltungsvorlagen in diesen Gremien gegenübertritt. Mhm. ne, wo man dann so...
Die Verwaltung empfiehlt.
In dem Fall Verwaltung empfiehlt oder ich habe das als Bezirksvertreter erlebt, da machst du eine Anfrage und dann kriegst du eine Antwort zurück und die Antwort wirft dann mehr Fragen auf, als man... Das ist so eine Unwilligkeit. Ne? Das, man hat so auch wirklich den Eindruck, dass... ich glaube, wenn eine Anfrage zwei Dezernate berührt, dann muss auch die Oberbürgermeisterin noch selbst oder der Oberbürgermeister selbst unterschreiben. Da wird natürlich, die einzelnen Mitarbeiter sind natürlich auch bemüht, dem politischen Geist zu entsprechen. Ne? Und diese Verwaltung, die solche Verwaltungsvorlagen beantwortet, diese imaginäre, die ist in Bochum ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube, dass die einzelnen Verwaltungsmitarbeiter, dass man mit denen sicherlich gut zusammenarbeiten kann und dass die auch eigentlich über diese Situation, wie sie in Bochum ist, eher frustriert sind, als dass sie sagen, es ist klasse, wir werden vor allem beschützt, vor allem vor den Politikern.
Spannend finde ich, dass viele Fragen kamen, die so den Fokus darauf lenken, was scheint hier tatsächlich wichtig zu sein. Also du sollst geäußert haben, dass du mit Fußball nicht viel am Hut hast.
Ja.
Ist das symptomatisch, dass sowas, zwar mit einem Haha, aber dann doch in so einem Kommunalwahlkampf dann irgendwie über den Fragen von U3-Plätzen getitelt wird?
Du meinst, wichtiger genommen wird als...
Nach außen, ja.
Also ich kann natürlich respektieren, dass... Fußball für viele Leute sehr bedeutend ist und ich werde den Teufel tun und zu sagen, wir können unheimlich viel Geld im Bereich des VfL-Stadions einsparen. Also auf solche Ideen werde ich nicht kommen. Es gibt viele Sachen, die mich von anderen Bürgern in Bochum unterscheiden, so genau wie die Bürger sich auch voneinander unterscheiden. Und aber trotzdem kann ich Dinge respektieren. Also ich kann auch, sagen wir mal, sagen, dass das die Schließung dieses Eistreffs vor, was weiß ich, wann ist der abgerissen worden? Ich meine, ich würde den Teufel tun, ich käme nie auf die Idee, auf so einem Eis rumzulaufen. Aber trotzdem kann ich, sagen wir mal, die einzige Eissporthalle, die es in Bochum gegeben hat, doch für sinnvoll halten. Ne? Also gut, wenn jetzt jemand, der Wähler, der... Meinung ist, den ich wähle, der muss Fußballfan sein, dann habe ich halt Pech gehabt. Oder was heißt, habe ich Pech gehabt? Ich biete ja quasi nur meine Arbeitskraft an. Mein ganzes Lebensglück hängt nicht davon ab. Aber ich meine auch in dem Punkt ehrlich sein zu müssen. Also ich habe weder vor, jetzt bei jedem Osterfeuer oder bei jeder Veranstaltung dumm grinsend dazustehen und jedem Recht zu geben, nur weil ich diesen Posten unbedingt will. Mhm.
Ja? Also schon ein Mann mit Ecken und Kanten. Um mal dieses Klischee zu bemühen.
Ecken und Kanten. Ja, aber ich weiß nicht.
Ist das die Authentizität, die der Bürger einerseits will, aber andererseits dann doch nicht wählt?
Vielleicht ist das so. Ich weiß es nicht. Muss man sehen. Wird man abwarten müssen.
Eine andere Sache, die in den letzten Tagen ja durch die Presse ging, war der Vorgang, dass die grüne Jugend auf einem Schulhof gegen, wenn ich es richtig verstanden habe, gegen rechts mit Kreide Sachen auf dem Boden...
Das war ein Platz mitten in der Innenstadt.
Ah, okay. Ja. Also da hatten die was auf dem Boden geschrieben gegen rechts und das wurde dann entfernt, diese Straßenkreide-Sache, und sollte... hat 265 Euro gekostet, so teilten wohl die, so ist wohl mitgeteilt worden, und ein CDU-Ratsmitglied will jetzt, dass man sich das von den Verursachern dieser Kreideschrift wiederholt. Als ich das gelesen habe, fand ich das einen sehr befremdlichen Vorgang. Wie beurteilst du den?
Also ich glaube, der CDU-Mensch hat nur nachgefragt, wer zahlt es. Mhm. Ne? Ich denke, dass das so ein gewisser Automatismus ist. Also die haben sich von der Polizei erwischen lassen oder sind halt da im jugendlichen Leichtsinn hingegangen und haben gesagt, wir malen hier gegen rechts und das kann ja nicht verboten sein. Hm. Und dann ist die Polizei gekommen und wahrscheinlich das Ordnungsamt. Also ich weiß nicht, ob die Polizei unmittelbar den USB zum Entfernen holen kann oder ob dann noch das Ordnungsamt dazwischen geschaltet
Ich
sein
würde
muss.
Zweiteres vermuten.
Ich würde es auch vermuten. Und dann ist halt so eine Maschinerie in Gang gesetzt. Ich finde, ja, dass man da vielleicht an irgendeiner Stelle überreagiert hat. Ne? Dass man
Auf welcher Seite?
auf Seiten Polizei, Stadtverwaltung, um das wegzumachen. Ne? Auf der anderen Seite denke ich, dass das zum Beispiel durchaus, wenn sie Rückgrat hätte, Frau Scholz als jetzige Oberbürgermeisterin sagte, gut, ist jetzt nochmal passiert, haben sie ein bisschen überreagiert, aber die 250 zahlen die Stadt, weil ich schlage den Gebührenbescheid nieder. Also denkbar, das ist natürlich da auch ein bisschen kompliziert, weil weil es jetzt speziell die Grünen waren, die Grünen auch wiederum Bochum mitregieren. Also es hat dann natürlich auch ein Geschmäckle, wenn dann, sagen wir mal, es ausgerechnet die regierende Partei ist, der dann quasi diese Gebühr erlassen wird. Wäre es jetzt irgendeine Antifa-Gruppe gewesen, wäre es zum Beispiel für die Oberbürgermeisterin einfacher zu sagen, ja, junge Leute, haben vielleicht alle ein bisschen überreagiert. Aber gut, jetzt ist da so ein Sommertheater draus geworden. Also ich denke, irgendwie hätte man auch einschätzen, also sagen wir es, es war irgendwie blöd von den Leuten, sich erwischen zu lassen, die das gemalt haben. Inwiefern das, es ist ja tragischerweise so bei solchen Nazi-Demos, dass natürlich das Demonstrationsrecht für alle so gilt. Ne? Tragisch insofern, dass halt schwachsinnige Nazis demonstrieren, aber man kann es nicht abschaffen. Also ich finde das Demonstrationsrecht schon sehr wichtig und man kann ja nicht die Demokratie abschaffen und dazu gehört das Demonstrationsrecht auf jeden Fall. Man kann nicht die Demokratie abschaffen, um die Demokratie zu beschützen. Ne? Das ist halt dieser Zwiespalt, der da ja immer entsteht.
Gibt es denn in Bochum ein Nazi-Problem? Ich meine, bundesweit im Fokus ist immer Dortmund. Wie würdest du das in Bochum beurteilen?
Ich denke, dass es in Bochum wesentlich weniger Probleme gibt als in Dortmund oder ja. Es war sicherlich schon mal schlimmer, aber wenn man sich jetzt so, sagen wir mal, die Kommunalwahlen anguckt und wo da pro NRW und NPD sitzen, ist es auch schon unangenehm. Ne? Aber gut, da ist die Frage, ob dagegen wirklich diese Kreide hilft. Also man kann, ja, und es ist halt auch, natürlich ist es auch ein schmaler Grat zu sagen, die paar Nazis, die es in Bochum gibt, rechtfertigen, dass ich gegen andere Gesetze verstoße. Ne? Und, ja, und wenn man es macht, dann sollte man sich nicht erwischen lassen. Aber das bitte jetzt nicht als Aufruf verstehen. Also ich bin schon der Meinung, dass man gegen diese Nazi-Problematik auch unter Beachtung bestehender Gesetze ankommt, auf jeden Fall. Und diese Kreidenproblematik ist halt das Ganze, inwiefern ist überhaupt das Bemalen eines Pflasters mit Kreide verstößt gegen irgendein Gesetz? Ne? Die andere Frage ist, inwiefern
Da
hat
soll nie
ein.
wieder Deutschland gestanden haben. Das interpretieren einige als linksradikale Schmierereien.
Ja, ich finde den Satz auch blöd, aber die Schmier. Ja, und dann hat da jemand nie wieder Deutschland hinge. Ist das nicht irgendwie, genau, ich glaube, ich weiß sogar, wo das herkommt. Ist das nicht diese Marlene
Soll,
Dietrich?
genau,
Genau,
das,
das ist
ne?
Marlene
Deutschland
Dietrich.
nie wieder, soll sie gesagt haben, auf die Frage, ob sie nach Kriegsende zurückkommt nach Deutschland, soll sie gesagt haben, Deutschland nie wieder.
Ne?
Das soll dann die
War
ursprüngliche
sie, aber sie
gewesen
war doch, glaube ich, irgendwann, oder? War sie
sein.
Dietrich?
Meines
Ich
Wissens,
weiß
aber
nicht.
ich bin mir
Nee.
jetzt nicht mehr sicher, ich meine, sie ist nie wieder zurückgekommen nach 45, also auch davor
Ja.
natürlich dann nicht, aber.
Aber zumindest war es so, dass dieser letzte Spielfilm, wo sie mitspielt, das war Schöner Gigolo, Armer Gigolo in der einzigartigen Besetzung Marlene Dietrich und David Bowie.
Okay.
Da wurden aber ihre Szenen in Frankreich gedreht. Also insofern könnte es stimmen. Der Produzent hat mir einen Kasten Bier ausgegeben. Aber ja, aber gut, es ist so ein Satz und ich denke, der ist auch irgendwie, glaube ich, ziemlich mit ihrem Bild auch ziemlich viel plakatiert worden, ob der Hilflosigkeit bestimmter Alternative in dieser Situation der deutschen Wiedervereinigung. Da hat Manni auch so irritiert. Habe ich da, glaube ich, diese Plakate zum ersten Mal gesehen. Aber es ist halt so ein Spruch und der hat sich auch so selbst verselbstständigt. Also das sind halt so Sachen, genau wie dieses ACAB, das irgendwie sich so verselbstständigt hat, dass man, wenn man es ernst nimmt, ist man eigentlich blödsinnig. Also
ich habe noch zwei Fragen. Gehen wir mal die beiden Szenarien durch. Das eine Szenario ist, du wirst nicht direkt im ersten Wahlgang Oberbürgermeister von Bochum.
Damit hatte ich nicht gerechnet. Also ich denke, die Entscheidung kommt im zweiten Wahlgang.
Dann würdest du auch antreten. Also du würdest nicht sagen, dann trete ich wahrscheinlich zurück und habe mir schon überlegt, für wen ich eine Wahlempfehlung gebe.
Also im zweiten Wahlgang gibt es ja nur noch zwei. Wenn ich zurücktrete, bräuchte man es immer zu empfehlen. Oder sehe ich das falsch?
Das siehst du. Okay, sagen wir mal, du gehst. Ja, genau, du bist im zweiten Wahlgang nicht einer der beiden, der zur Wahl steht. Würdest du an irgendeinem Punkt sagen, wählt bitte den Kandidaten der Freien Bürger oder so? Oder der CDU? Oder sind das Fragen, die stellt man sich nach dem Wahlabend?
Es sind Fragen, die stellt man sich nach dem Wahlabend, aber ich ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich bisher keinen Kandidaten getroffen habe, den ich ruhigen Gewissens empfehlen könnte.
Jetzt schließen wir dann doch mit einer Klamauk-Frage ab, weil die immerhin sechs unserer Leser gestellt haben wollten. Das andere Szenario, du wirst Oberbürgermeister. Ich ahne die Antwort, ich stelle trotzdem die Frage. Wirst du deinen Amtseid nackt ablegen?
Da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wer nimmt den Amtseid denn ab? Also nein. nein, hatte ich jetzt nicht vor. Also ich denke, und das, ich meine, man kann ja auch da im Prinzip es gibt ja viele solche Fragen, ne? Und wer sich da wirklich ernsthaft Sorgen macht, der kann ja, was weiß ich, da den Bezirksstellenleiter oder den stellvertretenden Bezirksstellenleiter, die Leute, die halt bei den Sitzungen in Wattenscheid da waren, die hatten ja auch in Wattenscheid erst Sorgen. Ich würde da nur Klamauk machen, aber ich habe da doch 5 Jahre lang als Bezirksvertreter agiert, ohne mich auszuziehen und ohne Bierflaschen mitzubringen zur Sitzung oder dergleichen. Und ja, ich habe mich natürlich in manchen Dingen deutlich voneinander unterschieden. Ne? Also wenn man jetzt sagt, so beispielsweise ging es darum, dass man jetzt den Begriff Inklusion ja in Bochum dazu benutzt, um Förderschulen so schnell wie möglich zuzumachen, um Geld zu sparen. Ne? Und zu sagen, also ich bin ja der Meinung, gut, Inklusion ist jetzt quasi gesetzt und von der Landesregierung auch soll es schnell durchgezogen werden. Kann man nicht viel machen, weil kann ich mich nicht als Kommunalpolitiker eigentlich einmischen. Ne? Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich als Kommunalpolitik sagen, wir machen die Förderschulen, die jetzt immer mehr Schüler verlieren, mache ich zumindest auslaufend zu, weil ich meine, für normalen Schüler oder für jeden Schüler ist ja ein Schulwechsel problematisch. Und wenn ich jetzt sage, ein Förderschüler aus Wattenscheid, ja, machen wir die Schule schon dieses Jahr zu, und da müssen die Leute 10 Kilometer fahren und 10 Kilometer zurückfahren. Also allein bei Burgester bedeutet das von Wattenscheid aus eine Stunde, 2 Stunden länger pro Schultag. Ne? Das will ich sowohl auf den allgemeinbildenden Schulen, aber auch auf den Förderschulen niemandem zumuten. Und da war ich aber zum Beispiel in Wattenscheid der Einzige, der gesagt hat, nein, dem kann man nicht zustimmen. Mhm. Aber ja, und insofern hat sich meine Ansichten durchaus unterschieden, aber ich habe mich dann doch insgesamt weitestgehend wie ein normaler Bezirksvertreter äußerlich verhalten. Also abgesehen von, sagen wir, es gab einen Menschen von der CDU, da bin ich mal rausgegangen und habe geraucht, wenn der geredet hat, weil ich mir das Geschwätz nicht anhören konnte.
Also wir nehmen mit, als Bezirksvertreter war Wolfgang Wendland seriös und ob er als Oberbürgermeister seriös ist, das liegt in eurer Hand, das sich angucken zu können. Und wir sind gespannt, gewählt wird Mitte September sind die Wahlen. Wolfgang Wendland, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja.